Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir haben heute wieder unseren Gast Marc hier. Marc, willkommen.
Hallo, schön da zu sein.
Und Marc und ich sprechen heute über den neuen Steven Spielberg-Film Disclosure Day, Tag der Wahrheit. Ich hatte, als ich den Film gesehen habe, gehofft, dass, oder nicht gehofft, ich wusste, dass es eigentlich funktionieren würde, aber es gab schon vorher sehr viele Fantheorien über das mögliche Ende des Films und die Auflösung, weil ein großes Geheimnis gelöst werden sollte. Und zwei der wahrscheinlich reizvollsten Fantheorien haben sich leider nicht bestätigt. Ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Die eine Theorie besagte, dass am Ende des Films Richard Dreyfuss aus dem Raumschiff wieder aussteigt, indem er fast 50 Jahre zuvor, es wäre ein schönes Jubiläum gewesen, in Unheimliche Begegnung der dritten Art eingestiegen ist. Mhm. Und das zweite ist, die zweite Variante wäre, dass Spielberg tatsächlich einen exklusiven Einblick in die jüngst veröffentlichten UFO-Files hatte, das Pentagon, und dann mit offizieller Regierungsfreigabe tatsächlich erstmals Aufnahmen von Außerirdischen präsentieren darf. Beides hat sich leider nicht bestätigt.
Das zweite wäre ja so ein bisschen wie dieser Kubrick-Moment mit der Mondlandung, ne? Dass man das Gefühl hat, da hat ein Regisseur in Hollywood mehr Ahnung oder weiß mehr von der Welt als wir alle zusammen.
Glaubst du, da ist was dran an der Kubrick-Geschichte mit dem Mond?
Nein, aber es ist eine schöne Geschichte. Das gibt ja diese tolle Dokumentation, ja, die das so faked, ne? Und alle möglichen Leute, die beteiligt sind an der Geschichte, befragt, und die tun dann so, als wäre es wirklich so gewesen.
Ach so.
Kubrick-Nixon und der Mond heißt die.
Sehr gut. Ah, okay. Weil in Room 237 wird ja, ne, da werden ja viele Indizien gesucht, diese, genau, ja, mit Astronautenpullover.
Mondlandungspullover, ja, und sowas. Ne? Mhm. Ja, weiß, das stimmt, hast recht. Aber ich finde das natürlich eher, es wäre krass, wenn da irgendwie sowas in diese Richtung wäre. Andererseits, das andere hätte auch gepasst, was du gerade genannt hast mit Richard Dreyfuss, weil der Film ja irgendwo doch von vorne bis hinten wie so eine Art Referenzbogen ist an andere Spielberg-Filme, bis hin zu Szenen wie aus Sugarland Express. Das ist schon. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Spätwerksgeschichte ist oder so.
Ja, natürlich. Der Film ist eine Verfolgungsjagd auf Rädern, ne?
Genau.
Das ist Sugarland Express. Dazu gibt es ja diese Bildschirmwischmomente, ne? Mhm. In der Wardex-Hauptzentrale von Minority Report, klar.
Genau, ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Gute finden soll oder nicht. Und das trifft eigentlich mein Gefühl für den gesamten Film. Es gibt viele Momente, wo ich mich über bestimmte Dinge freue, weil es so typische Spielberg-Momente sind. Es gibt aber auch viele andere Situationen, da werden wir gleich ja noch intensiv drüber sprechen, wo man das Gefühl bekommt, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas sieht hier nicht gut aus, irgendwas war schon mal besser in Spielberg-Filmen, irgendwo fehlt ein richtiger Moment, um das Ganze aufzulösen, all das. Auch die Besetzung finde ich nicht unbedingt hundertprozentig gelungen. Aber das sind natürlich so kleine Fragen, die dem Ganzen eigentlich nicht im Weg stehen.
Naja, also Spielberg hat über... Also David Kep, der Drehbuchautor, musste 42 Fassungen vorlegen, bis Spielberg einverstanden war. Was letztendlich nur sein Vertrauen in ihn dokumentiert, weil andere hätten wahrscheinlich nach Fassung 3 schon aufgegeben. Ja. Er wusste, was er von ihm will. Aber ich war damals schon ein wenig skeptisch, als es hieß, er hat ein Skript beauftragt.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob es so laufen sollte. Ich glaube, du solltest ein Skript schreiben, das aus dir selbst rauskommt und das dann anbieten. Und schlimmstenfalls dann ist es auf einer Blacklist oder ein Regisseur beißt an.
Ja.
Aber den Mann deines Wunsches zu beauftragen, das zu schreiben, das dann immer umschreiben zu lassen über einen Zeitraum von 4 Jahren. Und dann kommt ein Werk heraus, das mich überhaupt, da reden wir noch nur auf. Aber eins, guck mal, also David Kep ist sehr gut darin, Bücher zu adaptieren.
Das stimmt, ja.
Wie halt zum Beispiel Jurassic Park, ne? Mhm. Oder halt mit einem vorhandenen Figurenpersonal, das schon ausdifferenziert ist, wie bei Mission Impossible etwas zu machen. Er macht auch sehr gute Originaldrehbücher, Panic Room. Ich meine, die Romanumsetzung von Carlitos Way ist auch besser als der Roman. Aber das sind vor allen Dingen so Genre-Sachen.
Ja, das stimmt, hast recht.
Und das funktioniert hier nicht bei ihm.
Ja, irgendwo hakt etwas, und ich habe auch das Gefühl, der Film ist nicht die Fassung, die vielleicht schon entstanden ist, sondern eine, die wo vielleicht im Nachhinein noch mal ordentlich gearbeitet wurde, um sie zurechtzubiegen. Das spürt man vor allem so ein bisschen hin zum letzten Drittel, wo einfach alles so ineinander gequetscht wird und vieles durcheinander kommt. Ne? Also vielleicht willst du mal ganz kurz die Geschichte erläutern, dass man versteht, wo die Probleme eigentlich vielleicht liegen in dieser merkwürdigen Handlung.
Genau, also es droht der dritte Weltkrieg. Russland und die USA haben ihre strategischen, sogar nicht taktischen, es wird auch gesagt strategischen, Atomsprengköpfe aufeinander gerichtet. Die Lage ist dementsprechend angespannt. Nicht zufällig spielt der Film deshalb was wenig beachtet wurde in den Kritiken, in Kansas City. Mhm. Kansas City ist die Stadt, die in The Day After im Mittelpunkt steht, 1983, wo dann das Schicksal der Überlebenden eines Atomkriegs dann auch gezeigt wird. Eine Nachrichten, eine Wetteransagerin, Wetterfee darf man ja nicht mehr sagen.
Emily Blunt,
die den etwas unglücklich gewählten Rollennamen Margaret Fairchild trägt. Ne? Morgan Fairchild ist natürlich das, was sofort im Sinn kommt. Ich weiß, warum Spielberg und Cap. Die Figur hat ansonsten mit Morgan Fairchild überhaupt nichts zu tun, aber ja, Margaret Fairchild ist einfach ein sehr schlechter Rollenname. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde auch, man sollte eine Nonne nicht Jane nennen. Also das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Ihr Partner, dessen Namen ich nicht weiß, wird gespielt von Wyatt Russell. Das ist der Sohn von Kurt Russell. Toller Kerl. Auch hier interagiert er mit einem CGI-Vögelchen oder einem Wesen, das ein bisschen an die Playtest Szene erinnert aus Black Mirror, eine wirklich sehr gute und sehr gruselige Episode, wo er auch mit einer gewissen Art von digitalem Wesen ja interagiert. Die beiden führen so eine Beziehung, er ist so ein Lucky Loser, der gerne auf der Gitarre spielt und Flanellhemden trägt, also ganz klar so ein Grunge-Überbleibsel eigentlich.
Und so ein Slacker eigentlich, ne? Der so Slacker, sich so durchs Leben durchlaviert.
Aber ein tolles Apartment, das sich leisten können. Also man weiß
nicht genau. Dachte ich auch, ja, ne? Für so eine eher noch gar nicht so stark angekommene Nachrichten- oder Wettermoderatorin.
Ja, und also
so
genau, sie bewirbt sich auf Bewerbungsvideos, sie will aufsteigen, sie will nicht mehr Wetter ansagen, sondern Nachrichten ansagen. Eigentlich braucht sie ihn nicht. Ne? Mhm. Die beiden haben auch nicht wirklich Nähe. Die humoristischen Elemente zwischen den beiden sind auch nicht funny. Spielberg ist ja eh nicht funny.
Nee, das stimmt.
Und wir hatten da vorhin schon mal rüber geredet, die Groteske des Films funktioniert auch in solchen Szenen nicht, in denen überdeutlich gezeigt wird, dass sie dabei versagen, mit ihren Autoreifen ein Handy zu überfahren. Die Szene funktioniert nicht.
Ja, genau.
Es ist nicht lustig. Sie bremst das Tempo unnötig aus eines Films, der eigentlich auf Hochgeschwindigkeit angelegt ist.
Genau. Also ich glaube, damit es vielleicht als Kontext dazu kommt, das Handy muss sie, glaube ich, zerstören, ne, weil sonst klar wird, wo die sich befinden. Und sie sind schon auf der Liste dieser geheimnisvollen Firma, die etwas zu verbergen hat. Und der Film sagt ja von Anfang an, worum es geht, nämlich um Aliens. Dieses Handy muss dann eben zerstört werden, so schnell wie möglich. Damit hat sie natürlich keine Erfahrung, denn sie ist ja bisher einfach nur Wettermoderatorin und keine Actionheldin.
Apropos Handy, hast du jemals, also ich hatte mal mit Arne rüber geredet über so klassische blöde Drehbuchsätze.
Ja.
Wenn einer denkt, er stirbt, ne, und dann zu seinem Kumpel im Graben sagt, sag meiner Frau, dass ich sie liebe.
Mhm.
Und er dann sagt, das wirst du ihr schön selbst sagen. Ne? Also ein klassischer Satz. Hier haben wir auch ein wiederkehrendes Element. Ich habe es noch nie gesehen, vielleicht hast du das schon mal gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass jemand ein Wegwerfhandy zerstört, indem er es durchbricht. Das machen die Filme. Wie kann man denn ein Handy durchbrechen mit der bloßen Hand?
Oft werden die doch auseinandergebrochen, also so in der Mitte und dann ist es
zerstört. Ja, aber wie geht denn das? Du kannst doch nicht ein Handy in der Mitte durchbrechen. Wer kann das denn? Das ist doch nicht der Hulk.
Ja, genau.
Das machen die alle.
Probier's mal, ne? Also so
das wird nicht gehen. Das will ich, man will's ja nicht probieren.
Ja.
Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sein eigenes Handy mit der eigenen Körperkraft zerstören kann.
Ja, fällt mir auch schwer, mir das vorzustellen, ne? In der Situation. Aber insofern ist es vielleicht doch ganz lustig, wenn man es dann versucht, mit einem Auto zu überrollen.
Ja.
Ja. Was nicht gelingt, weil hast du das Gefühl, es gelingt nicht, weil er es nicht will, weil er sich denkt, oh, dieses teure Handy, da fahre ich doch jetzt nicht
drüber. Nee, ich glaube, das sollte seine Schusslichkeit zum Ausdruck bringen. Ich meine, die Figur von ihm ist insofern interessant. Sie ähnelt der Figur seines Vaters Kurt Russell, Jack Burton in Big Trouble in Little China, als dass auch Jack Burton jemand ist, der aufgrund seiner Männlichkeit glaubt, jede Situation im Griff zu haben, aber letzten Endes nur so ein Bystander ist oder jemand, der die Action mit begleitet. Das ist ja bekannt bei Big Trouble in Little China, dass Jack Burton eigentlich inmitten dieser chinesischen Kung-Fu-Kämpfer eigentlich eher der Trottel ist. Ne?
Mhm.
Das macht Wyatt Russell auch, aber ich glaube, dass seine Rolle, sie ist ja gar nicht nötig.
Ja, das stimmt.
Er tut nichts im Film, was notwendig ist, dass Margaret Fairchild darauf zurückgreifen muss, damit sie weiterkommt. Mhm. Er fährt das Auto.
Ja.
Aber nichts, was er tut, befördert sie weiterhin zu ihrem Ziel.
Naja, sie lernt dann ja plötzlich durch den Vogel, den sie gesehen hat, oder sie kann plötzlich in dem Moment, wo sie den Vogel gesehen hat, andere Sprachen sprechen, sie kann sich in eine hineinfühlen, sie kann auch in ihn hineinfühlen und sieht, dass er eigentlich keine Lust mehr auf sie hat, ne, so eine Sachen kommen dann ja irgendwo hinzu. Es wirkt dann ein bisschen so, als wäre er einfach nur wie so ein Buddy, den sie dann zugestellt haben, damit praktisch ihre Spiegelreaktionen kommen können, weil sie sonst ja niemanden hätte, ne, weil
ja,
keine andere Figur an ihrer Seite ist. Naja, das macht's aber auch nicht besser, ne? Also anscheinend ist da nicht wirklich viel nicht viel Energie reingeflossen, diese gesamten Bereich irgendwie logisch erscheinen zu lassen oder auch ein bisschen sozial zu straffieren. Der Fernsehsender spielt ja am Ende noch eine große Rolle, wo sie sich befindet, denn über diesen Fernsehsender wird dieser Disclosure Day ja im Grunde stattfinden. Und das, finde ich, ist übrigens auch so ein Problem des Films. Der Trailer erzählt ja nun mal schon fast alles, erzählt was passiert. Alles. Ne?
Ja. Aber Spielberg meinte ja, den dritten Akt werde ich in meinem Trailer nicht abbilden. Aber der dritte Akt potenziert nicht das, was man vorher sieht.
Genau, ja, das ist wahr. Aber andererseits erzählt natürlich der Titel schon, was am Ende passieren wird. Ja. Also man kann nicht überrascht sein, wenn am Ende alles enthüllt wird, weil der Film genau darauf hinausläuft. Und die Emotion, die damit verbunden ist, das ist ja eigentlich das, was Spielbergs Fund ausmacht, dass man mitfühlt, dass man versteht, was das mit den Menschen macht, wenn sie von einem Moment auf den anderen erfahren, dass sie über Jahrzehnte belogen wurden und dass diejenigen, die mit denen etwas gemacht wird, nämlich die Aliens, dass das letztendlich uns zum Mitfühlen bringen muss, wenn sie praktisch von uns Menschen mehr oder minder als Objekte verwendet werden. Ne?
Ja, naja, die interne Mythologie des Films ist insofern nicht klar, als dass die Aliens auf der einen Seite uns zugewandt sind. Das ist ja auch das Prinzip der besten Hard-Sci-Fi-Autoren. Wenn du Hard-Sci-Fi nimmst, wie Arthur C. Clarke, auch Asimov, geht es ja immer darum, dass Alien uns nur dann besuchen, wenn sie was Gutes im Sinn haben.
Genau.
Hat auch S. Craig Zahler so gemacht. Die Fantasy, die Soft-Sci-Fi-Variante von War of the Worlds und so weiter, die ist ja halt, die kommen natürlich nur, um uns zu töten, Independence Day. Aber die meisten Denker im Genre sagen ja, die würden nur kommen, wenn sie uns was mitzuteilen haben.
Ja.
Und auf der einen Seite lassen sie sich gefangen nehmen und töten.
Mhm.
Auf der anderen Seite wollen sie uns was beibringen.
Richtig.
Das ist, ich weiß nicht, wie weise diese Aliens sein müssen, um darüber hinwegzusehen. Aber es geht ihnen ja, hast du ja auch gesagt, darum, dass sie an unsere Empathie ermahnen und sagen, wenn wir empathische Lebewesen sind und uns einfühlen können, indem wir euch so einen Anstupser geben und Margaret Fairchild die Gedanken lesen lassen, um sie dann wiederzugeben, dann müsst ihr doch erkennen, dass ein dritter Weltkrieg auf gar keinen Fall passieren darf. Wenn sowas passiert, ne, und du siehst die Leute, wie sie am Ende ihre Handys starren und die Aliens betrachten, die nehmen das ja auch alles sofort für bare Münze.
Ja klar, also
die glauben, für die
klar, das muss so sein.
Ja, nicht eine Sekunde denken die daran, dass das ein Fake sein kann.
Ja,
ne?
Das liegt ein bisschen an der Inszenierung. Ne? Also ja. man kann ja gar nicht anders, als das so für die Menschen zu unterstellen, weil der Film auf diese Szene hinausläuft, dass allen Menschen erklärt wird, so ist die Wahrheit. Und hier seht ihr die Bilder und alles. Und by the way, ich finde krass, Spielberg hat ja nur mit E.T. und aber auch mit dem Außerirdischen in Unheimliche Begegnung einer dritten Art eigentlich dafür gesorgt, dass man nicht so dieses klassische Alien-Bild vor Augen hat. Hier in dem Film sieht man die Aliens genauso, wie man sie in 100 anderen
Alien.
Varianten kennt.
Das
diese kleinen, knubbeligen Wesen mit den Augen, die so ein bisschen dreieckig sind.
Ja, also er hat, das ist im Grunde genommen das Crystal Skull Alien.
Hm.
Ja, sie sind sich schon, also ich meine, selbst diese Mecha-Roboter, diese hochentwickeln aus AI, die sehen denen ja auch Roswell-mäßig, Area-51-mäßig sehr ähnlich. Ne? Also so ganz löst das sich eigentlich nie, finde ich, aber diese Brillanz und auch diese Bewegung von Close Encounters der Aliens, das hat, genau. er hat ja Kinder in diese Kostüme damals gesteckt und die so rumwimmeln lassen wie Kinder auf einem Spielplatz.
Ja.
Und es sieht total gut aus. Ne?
Total,
gerade mit dem blauen Gegenlicht, als Dreyfus die sieht und wie die so das Phalanx bilden. Und das hat diese Präzision hat er nie wieder erreicht. Und ich weiß nicht, die Aliens sind sehr naiv, wenn sie denken, Empathie zu wecken würde dazu führen, dass es einen Weltfrieden gibt. Wenn du dir Trump und Putin anguckst, wenn inmitten der Zuspitzung eines Ereignisses auch noch Aliens mit dazukommen, dann wäre ich mir nicht sicher, ob die nicht voller Panik dann erst recht auf einen roten Knopf drücken.
Glaube ich auch. Also der politische Hintergrund dieses Films, der da angedeutet wird, der übrigens auch nur in wenigen Momenten angedeutet wird, sodass es für die Rolle, für die Erzählung gar keine Rolle spielt, was da passiert, ist nicht clever, weil man am Ende das Gefühl bekommt, die Figuren, die jetzt in der Situation eine Rolle spielen in diesem Film, die interessiert das Mist.
Also
das
ja, du hast einmal die Hamsterkäufe in dieser Tankstelle.
Ja, genau.
Du siehst, okay, jetzt geht's um Doomsday, DEFCON 1, die sind schon auf DEFCON 2 gegangen.
Genau.
Das ist eine Sicherheitsstufe, die, glaube ich, nur zweimal gab im Leben.
Richtig,
überhaupt.
Genau.
Und also Kuba und wahrscheinlich irgendwann anders nochmal. Aber mal abgesehen von Inszenierung dieser Hamsterkäufe gibt es überhaupt keine Panik in
diesem Land. So ist es.
Interessiert
es gibt
niemand.
Nichts. Und das macht es ganz komisch. Also um ehrlich zu sein, als wäre es im Nachhinein reingetragen worden, um der ganzen Handlung noch mehr Plausibilität zu
geben. Tote Welt, wie Cars 1 und 2.
Ja, genau.
So eine tote Welt.
Das ist schade, finde ich,
eine
weil die Situation
Welt.
Hätte dem Film nochmal eine andere
postapokalyptische,
geben können. Aber es überfordert den Film auch, weil er eigentlich ja im Kern dann doch wieder eine ähnliche Geschichte erzählt, wie das vielleicht Minority Report macht, wo man im Grunde auch noch eine andere Ebene hat. Ne? Du hattest ihn, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Josh O'Connor, Shooting Star, spielt ja so eine Art Snowden-Verschnitt. Einer, der eben Bescheid weiß, der zu dieser Geheimfirma
der gute Zugang Mann, hatte. Der Whistleblower.
Genau,
der redet ja auch so. Er sagt, es ist mir egal, wie die Information verwertet wird. Mhm. Das war das, was Chelsea Manning ja auch gesagt hat. Es ist egal, wie die Situation verwertet wird. Sie muss einfach raus.
Genau,
ja. Und das hatte ja Assange ja genauso gesagt.
Richtig,
ja.
Diese Art von Menschen hast du und von denen man auch heute noch nicht weiß, ob ihre Position in der Geschichte jetzt schon gut bewertet werden kann, weil man ja nicht weiß, was mit den Geheiminformationen, die rausgekommen sind, wirklich passiert ist, ne? Was das für die Welt bedeutet. Und der Film druckst sich da so ein bisschen drumherum. Er ist im Grunde einfach so ein bisschen schusseliger Held, der auch so eine Freundin noch an seiner Seite hat, die eine gewisse Rolle spielt am Ende, die aber auch nur eher so ein bisschen aufgesetzt ist, weil sie eben diese Beziehung zu den Nonnen also, herstellt.
Ich war nie der größte Fan von Eve Hewson und das wirkt auf mich so, als hätten sich Bono und Spielberg mal im Mittelmeer auf einer Yacht getroffen. Ja, und
dann hätte Bono gefragt.
Ja, also ich war von ihr als Schauspielerin nie überzeugt. Für mich ist das, was man inflationär vielleicht, aber trotzdem Nepo-Baby nennen würde.
Ja. Dann kommt noch eine andere Sache, wo sie eigentlich eine wichtige Rolle spielt in dem Film, nämlich es gibt da diesen Chef der geheimen Firma, der ein sogenanntes Device hat, also eine Art von
MacGuffin.
Genau, ein MacGuffin in dem Fall tatsächlich in jeder Hinsicht. Also eine Art kleiner Gegenstand, der von den Aliens überlassen wurde, genommen wurde, wie auch immer, eher entnommen wahrscheinlich, und mit dem man etwas tun kann, nämlich, und das ist überraschend in dem Moment, wo es dann passiert, anscheinend in eine andere Figur sich hineinzuversetzen, sie zu steuern sogar, so ein bisschen Remote-Control-mäßig. Und das passiert eben mit diesem, mit der Freundin von Josh O'Connor.
Jane.
Jane, genau. Mhm. Und das ist tatsächlich irgendwo eine Anspielung auch auf so Gruselfilme, habe ich das Gefühl. Ist aber auch tatsächlich so albern teilweise gemacht, dass man sich ernst nehmen kann. Ne?
Ja, die Messerszene ist einfach doof. Es geht ja um den Konflikt zwischen der Alien-Technologie und ihrem christlichen Glauben. Sie versucht sich ja Colin Firth. Übrigens, ich finde, dass es eine wirklich gute Rolle ist. Ich mag Colin Firth. Rolle mag ich ihn. Ich finde, es ist wirklich antitypisch besetzt, ihn zu nehmen, als das Casting gesagt hat, was soll das denn? Er wird doch am Ende wahrscheinlich zum Helden, sonst hätte Spielberg nicht besetzt. Aber nein, ich finde das gut. Also, Colin Firth überzeugt mich.
Ich finde, weil ich geil finde, am Ende setzt er sich ja einfach nur auf den Stuhl und wartet ab. Das fand ich die beste schauspielerische Leistung eigentlich in der Situation.
Ja, stirbt halt niemand, ne? Ja. In Ready Player One ist ja Ben Mendelsohn auch nicht gestorben. Spielberg ist da sehr milde geworden.
Ja.
Stephen King ja auch, der bringt ja auch niemanden mehr um in seinen Roman. Aber dieser Konflikt zwischen christlichem Kreuz, sie versucht sich ja diesen MacGuffin zu widersetzen, indem sie die Handflächen zusammendrückt, wo ihr Kreuz
drin ist. Genau, Und sie macht doch praktisch das Kreuz auch in die Hand rein.
Ja.
Also, dass sie blutet und dass sie Schmerzen hat und rauskommt aus dieser Situation.
Sie ruft ja dann bei ihrer Priesterin an und fragt, als Gott gesagt hat, man soll alle Lebewesen lieben, wie kann man denn dann Außerirdische lieben? Und dann sagt ihre Ordensmutter dann irgendwie, nein. Gott war klug. Gott hat gesagt, oder so war das doch, ne? Er hat gesagt, du sollst auf alle.
Sie macht dann den großen Sermon.
Nicht nur den Menschen, sondern halt jedes Lebewesen jeder Galaxie egal wo es steht. Irgendwie so war das doch.
Ich glaube, sie sagt sogar, Gott hätte doch nicht ein so großes Universum erschaffen, wenn es nur für uns Menschen da wäre oder für diese Welt. Ne? Und das leuchtet natürlich intuitiv sofort ein. Wozu sollte es etwas geben, das sich unendlich ausdehnt und das wir nicht erfassen können, wenn es denn da eben nur diese Planet Erde gäbe und so weiter. Und dass im Grunde Empathie, die Art, sich hineinzuführen in andere, auch in andere Lebewesen, die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt weiterzukommen und da zu bleiben.
Ich finde die theologische Perspektive komplett irrelevant für diesen Film. Man braucht ihn nicht, um zu rechtfertigen, dass man sich den Aliens gegenüber öffnet. Du brauchst da keine Christen für. Das tut überhaupt nichts zur Sache.
Und das ist auch
so ändert auch nichts.
Ne? Also du hast das Gefühl, das ist etwas, ein theologischer Unterbau, um zu erklären, warum wir dieses Gefühl haben sollten, obwohl das ja eigentlich eine selbstverständliche Sache ist in der Situation. Hat aber vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie diese Aliens auch behandelt werden. Ne? Das macht der Film ja nun auch. Er zeigt uns Szenen. Also es gibt eine Szene, wo Josh O'Connor mit seiner Freundin, mit Jane, zusammen ist und er ihr auf dem Laptop, glaube ich, zeigt, was passiert ist so mit den Aliens.
Wie die gequält werden.
Genau, die werden gequält, ne? Und das ist eine ziemlich unangenehme Sache. Du siehst diese Schwarz-Weiß-Bilder von den gequälten Aliens. Das erinnert so ein bisschen an dieses berühmte Video, was gefaked wurde, von einem Alien, was operiert wird und so. Gleichzeitig, das habe ich mehrfach jetzt auch gelesen in Kritiken zu dem Film, assoziiert es Dinge, die eigentlich mit diesem Film gar nichts zu tun haben. Unter anderem auch zum Beispiel so Holocaust-Geschichten.
Kann ich verstehen, ja.
Und das ist unglücklich, maximal unglücklich, weil das dem Film eigentlich eher schadet als nutzt in der Situation. Und man auch nicht weiß, warum werden diese Aliens so behandelt? Weswegen? Also
genau, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sie zu töten. Sie schreien ja dann auch. Wenn nur Josh O'Connor das in Minute 60 schon macht, dann musst du davon ausgehen dürfen, dass in Minute 150 etwas kommt, das das Thema erweitert.
Genau.
Und das passiert nicht.
Ja.
Im Grunde genommen ist damit schon die Geschichte erzählt. Und die Verfolgungsjagden gehen ja weiter. Mhm. Aber rein logisch betrachtet, wenn die Leute eh alles glauben, was sie auf dem Handy sehen, dann hätte Colman Domingo auch einfach sein Alien, das er am Ende auspackt, auch gleich filmen und selbst hochladen können. Er hätte auch dieses Haus für Margaret Fairchild nicht nachbauen müssen in ihrer Kindheit. Er hätte einfach nur den E.T. im Rollstuhl filmen und hochladen müssen.
Hast du verstanden, wie das gehen soll, dass dieses Haus da so schnell aufgebaut werden konnte in diesem komischen Lagerschuppen da?
Ich weiß nicht, wie schnell die da. Man sieht das Haus ja erst am Ende komplett und vorher ja nicht. Ne? Es hat irgendwie so was Saturday Nightlife-mäßiges, so Kulissenbaumäßig.
Ja, so ein bisschen. Und es hat was Märchenhaftes, sollte es ja anscheinend auch sein. Also man wird zurückversetzt in die Kindheit von Emily Blunt und man soll das Gefühl bekommen, dass dort eben etwas stattgefunden hat, so ein Ereignis. Und dieses Ereignis wird ja gekoppelt damit, dass die Aliens anscheinend, um nicht erschreckend zu wirken, sich als Tiere tarnen.
Tiere, die so schlecht animiert sind.
Da sind wir bei einem anderen Punkt noch.
Jurassic Park ist 33 Jahre her.
Mhm.
Und Stan Winston Animatronik.
Perfekt.
Das sieht tausendmal besser aus, was 33 Jahre alt ist, als diese Anna und Elsa Wesen.
Muss man leider
sagen. Ich verstehe das nicht.
Also ich habe das Gefühl, um das so ein bisschen zumindest ansatzweise zu verteidigen, ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass es eine gewisse Märchenhaftigkeit darstellen soll.
Verstehe.
Die so ein bisschen wie bei AI. AI sieht teilweise auch gerade im letzten Teil sehr merkwürdig aus. Aber es soll ja vielleicht auch eine gewisse Art von artifizieller Anmutung haben.
Okay.
Aber sie sehen natürlich trotzdem, also ich habe viele Füchse schon in Filmen gesehen, die sehen einfach besser aus als diese Art von Füchslein, das dann da plötzlich vor die Kamera huscht. Dann hast du auch das Problem, dass das nicht das Einzige ist. Es gibt ja auch noch andere Sequenzen, wo ein bisschen CGI eingesetzt wird. Diese eine Szene, wo die beiden Helden, also Josh O'Connor und Emily Blunt, flüchten und dann auf einen Zug springen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hab gedacht, da sah aber vieles schon bei Mission Impossible tausendmal besser aus als diese eine Szene mit den Zügen, wo du eine Mischung hast zwischen echten Zügen, deutlich sichtbar, und CGI-Zügen.
Und ja, also ich meine, du musstest damals halt viel mehr mit Stuntarbeit machen, ne? Also
genau,
als Vic Armstrong in Raiders of the Lost Ark von einem Pferd auf einen Truck gesprungen ist und danach unter dem Truck sich festgehangen hat mit seinem Kabel, um sich dann, oder in der Peitsche, um sich dann so durchschieben zu lassen, um anschließend dann hinterhergezogen zu werden, um wieder hochzuklettern, das sieht tausendmal besser aus als jeder Kunststunt in den Marvel-Filmen.
Finde ich auch,
ne? Also das ist einfach billiger und zuverlässiger und sicherer geworden.
Ja.
Aber ich mag das Setpiece an sich, ich finde die Idee gut, an einen Zug gedrängt zu werden durch ein anderes Auto, dann mitgeschleift zu werden. Ich mag auch die Szene, in der Margaret Fairchild ihre Panikattacke bekommt und sich erst dann beruhigt, weil sie diese Klangkörper berührt, dieser Klaviere. Das ist Spielberg-Magie.
Das stimmt.
Das ist eine Szene, auf die man nicht kommt. Jemand kriegt eine Panikattacke, wie beruhigt man sich? Man sitzt in einem Zug, wo Instrumente sind und fasst einfach die Stäbe und Tasten an und kommt runter.
Ja.
Das ist ein genialer, das ist Spielberg-Magie.
Das ist Spielberg.
Aber das gibt's halt sonst nicht. Und ich weiß, also ich finde Emily Blunt in Ordnung. Ich glaube allerdings, was Colman Domingo angeht, als auch dem Shootingstar, wie er gehalten wird, Josh O'Connor, also eigentlich sind beide Shootingstars. Josh O'Connor ist unter 30, Colman Domingo ist Mitte 50. Die müssen beide aufpassen. Pedro Pascal, der hier nicht mitspielt, muss auch aufpassen.
Mhm.
Die spielen oft so gut, sind solche Sympathieträger, dass es einen Backlash geben wird. Die machen zu viel richtig. Colman Domingo auch.
Ich muss ein bisschen sagen, ich habe das Gefühl, dass Josh O'Connor auch leicht unterfordert wird in dem Film. Weil er ja doch immer dasselbe Gesicht aufsetzen muss, so ein bisschen zwischen.
Hätte auch Shia LaBeouf nehmen können.
Genau.
Der ist
wahrscheinlich der richtige Spielberg-Schauspieler.
Ja. Ja.
Ne?
Ja, Matt Jones. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Matt Raven. Wie heißt er noch? Wie heißt denn Marion Ravenwood? Egal.
Zumindest muss ich bei Emily Blunt sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum sie im Hollywood-Kino inzwischen so die 1A-Rolle geworden ist. Ne? Also sowohl bei Oppenheimer, auch wenn sie da eine Nebenrolle spielt, als auch jetzt hier in dem Film. mir ist es nicht ganz klar, wozu das, also wie das dazu kam, dass sie in diese Situation gekommen ist, für alles irgendwie da was darzustellen.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht die Britishness, die sie hat, sie ist ja eigentlich Britin, das hört man jetzt nicht. Und ich meine, es ist also an sich ja löblich, es wäre vorher undenkbar, nicht weiß vorher, es wäre vielleicht vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen. Sie ist Mitte 40.
Ja.
Nee, oder?
Nein, nee, sie ist Ende 30. 40 oder Ende 30, glaube ich, ja.
Man hätte wahrscheinlich früher eine Frau dieses Alters, muss man leider so sagen, nicht mehr besetzt. So, ja, diese Rollentypes hat sich gern auch gerade mit dem jungen Boyfriend, ne? Also dieses Ageism ist da nie ein Thema.
Ja.
Ne? Aber ich mag sie an sich. Also ich finde da Josh O'Connor, du hast recht, ne? Es gibt bei ihm keine moralische Ambiguität.
Ja.
Es gibt keine Entwicklung.
Also in der Rolle, ne? Das ist leider so, das muss man sagen. Ich hab ihn leider zuletzt in Mastermind heißt der Film, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von Kelly Reichardt, wo er im Grunde so einen Kunstdieb spielt, der dann am Ende aber auch an seiner eigenen Borniertheit scheitert. Und der spielt ja natürlich grandios. Aber in dem Film, er ist halt einfach kein Actionheld, er ist kein Snowden-Verschnitt, er ist kein richtiger, witziger Schauspieler. Er hat natürlich manchmal so ein Buster-Keaton-Gesicht. Das kann man ihm nicht vorwerfen, aber das macht ja eigentlich auch seine Magie aus, so als Persönlichkeit. Aber in dem Film führt das leider zu nichts. Man hat auch keine ambivalente Geschichte um ihn herum, wo man jetzt sich als Zuschauer Gedanken machen müsste, ist es überhaupt richtig, die Menschen zu überzeugen, dass es die Wahrheit gibt? Oder könnte es auch vielleicht falsch sein, weil es die Welt ins Chaos stürzt? Darüber denkt dieser Film gar nicht erst nach. Ne?
Ja, und es gibt leider, was seine Figur auch so dünn macht, und die von Emily Blunt auch, die Tatsache dieser Alien Abduction, das ist immer ein Riesenthema gewesen.
Ja.
Ist, ne? Was machen die mit denen? Das hat bei beiden zu keinen biografischen Brüchen geführt.
Mhm.
Ne? Sie liebt es zwar, sie hat Tränen in den Augen, als sie in ihr Kinderzimmer, das Colman Domingo aufgebaut hat, zurückkehrt, aber die Konsequenz daraus, sie hat es ja verdrängt, ne?
Ja.
Er hat es wahrscheinlich auch verdrängt, auch wenn das nicht so richtig besprochen wird. Aber es gibt letzten Endes keine erzählerische Konsequenz in ihrer Biografie, die sie deswegen melancholisch gemacht hat, weise, ängstlich, panisch.
Richtig.
Das also gibt es nicht.
Sie ist halt im Grunde wie so ein Medium, ne? Würden die Dinge eindringen, aber sie hat damit anscheinend nie etwas anfangen können. Es war nicht Teil ihrer Existenz.
Aber eher noch weniger. Diese Rastlosigkeit, die er zeigt.
Ja.
Oder vielleicht auch den Mut. Ne? Es ist natürlich völlig bizarr, dass es diesem Typen gelingt, mit seinem Auto in das Haus von Bonos Tochter einzudringen, durchzukrachen und wieder.
Also die Szene fand ich unfreiwillig komisch,
muss ich sagen. Also ich finde, dass Janosch Kaminski hat teilweise tolle Sachen gedreht.
Ja.
Ne? Der Tracking-Shot durch das TV-Studio ist auch toll. Das
sind viele schöne Kamerabewegungen auch in dem Film.
Ne? Ja, die kinetische Action an sich, ne? Also er ist ein guter Mann.
Mhm.
Ne? Aber da passieren Dinge, die nicht passieren könnten und die auch Josh O'Connor nicht kann.
Das stimmt, ja. Und ich habe auch dieses Gefühl, es gibt noch andere so Spielberg-Momente, wie du sie gerade genannt hast, mit der Panikattacke oder die Musikinstrumenten. Zum Beispiel, wenn sie oftmals in so eine Situation geraten, wo sie umzingelt sind, dann gelingt es ihr, mit ihrer Alien-Fähigkeiten in die anderen Menschen hineinzublicken und deren Gefühle und deren Schicksal zu erkennen und auch zu benennen. Und das sorgt dafür, dass sie von ihr abhalten und nicht weiter sie verfolgen. Das sind so auch so typische Spielberg-Harmoniemomente, in denen diese grundsätzliche Möglichkeit da ist, wenn wir alle einander verstehen, dann geht es uns besser und dann kommen wir auch weg von all diesen Problemen. Ne? Aber sie sind natürlich auch so reingesetzt, ne? So vollkommen wie aus dem Nichts und natürlich handlungsmotivierend, weil dadurch geht es erst voran und sie haben die Chance, überhaupt weiterzukommen, was ihm ja nicht gelingt. Josh O'Connor hat diese Fähigkeiten ja offenbar nicht.
Ja, also Colin Firth sieht ja dann seine verstorbene Frau, Jocelyn oder so, wie
genau,
die heißt. Ja. Er ist einfach ein toller Schauspieler. Ne? Also dieser Gesichtsausdruck wieder weicher wird.
Da kommt er raus dann. Ne?
Und der ihn bis zum Ende auch nicht verlässt. Aber welcher Fake steckt denn dahinter, dass die Aliens in der Lage sind, uns die Verstorbenen zu zeigen, die mit uns sprechen und uns beruhigen, dass alles gut wird? Das ist ja letztendlich ein Phantom, ne?
Genau.
Das sind ja nicht wirklich die Toten, die Aliens da wieder hervorholen. Es ist nicht seine Frau, die zu Colin Firth spricht. Es ist ein Schauspiel. Mhm. Es ist ein Theater im Theater.
Ja, genau.
Und das geht einfach nicht, ne? Mhm. Deswegen ist es ja auch so, wie traurig das doch ist, dass Aliens kommen müssen, um uns zu diktieren, dadurch, durch das Schauspiel, wie wir uns zusammenreißen können. Ja. Es wäre eigentlich viel besser gewesen, wenn am Ende sich die Geschichte als Hoax herausstellt, Roswell, Alien als Hoax.
Genau.
Und letzten Endes dann wir selber gucken, wie wir uns am Riemen reißen. Deswegen, ich hatte mit Arne schon darüber gesprochen, ich weiß nicht, in welchem Kontext, über Annie Jacobson und diese Journalistin, die tolle Investigativjournalistin, die ein Buch über die Area 51 geschrieben hat. Was da wirklich stattfindet. Ich habe es in einer anderen Sendung schon mal erzählt. Ich hoffe, ich langweile niemanden damit. Aber ich finde die Geschichte wirklich faszinierend. Habe ich dir das erzählt?
Nee, das noch nicht.
Es gibt einige Mitarbeiter von Roswell und der Area 51, die sozusagen Breach of Contract mäßig erzählt haben, was es mit dem Roswell-UFO zu tun hat, angeblich. Und Verschwiegenheitsklausel gebrochen. Die Geschichte ist total absurd, aber sie ist toll. Es wurden keine Aliens gefunden, aber es wurden UFO-ähnliche Flugobjekte gefunden dort. Die sind abgestürzt. Man habe in den Trümmern, es ist jetzt ein bisschen albern, ein Copyright-Schild gesehen von der UdSSR. Das heißt, es sind von der UdSSR ausgesteuerte Flugobjekte. Diese ehemaligen Mitarbeiter der Area 51 haben Annie Jacobson erzählt, dass Stalin beeindruckt gewesen ist von der Tatsache, wie Massenhypnose entstehen kann, Massenpanik. Gerade durch H.G. Wells und dem legendären Hörspiel von Krieg der Welten.
Tausende von Menschen, die plötzlich auf die Straße gegangen sind, weil sie ein Hörspiel gehört haben.
Stalin habe gewusst, dass er direkten Krieg mit den USA nach 1945 nicht mehr gewinnen könnte. Hat aber überlegt, wie er das Land Soft Power ist es dann schon nicht mehr, wie er das aber halt destabilisieren könnte. Er habe dann Kontakt aufgenommen zu Josef Mengele, der in Argentinien untergetaucht war.
Jetzt wird's skurril.
Also der Kommunist und der Nazi. Er habe dann für Stalin Kinder gezüchtet. Mit langen Gliedmaßen und übergroßen Köpfen.
Okay.
Diese Kinder seien in Russland trainiert worden, diese Flugobjekte zu fliegen. Damit sie in den USA als Aliens gesehen werden und die Amerikaner komplett ausflippen. Diese Kinder sind dann gestorben. Die Flugobjekte sind abgestürzt und die Kinderleichen wurden dann halt in den Area 51 oder da wurde hinterher der Area 51 draus entstanden, ist in Roswell, in Lagerhallen untergebracht. Und all diese Menschen, die Annie Jacobson interviewt hat, waren solche, die diese Kinderleichen gesehen haben und die wussten, was sie da sehen. Die wussten nicht, was das sind UFOs, was sie da sehen und die wussten nicht, ob das Außerirdische sind oder Alienleichen. Ne? Ich hab die Story mal zu Hause auch meiner Frau erzählt und sie meinte auch, das gibt kalendarisch-chronologisch überhaupt keinen Sinn, denn Mengele hätte halt viel zu lange diese Kinder züchten müssen, bis sie, keine Ahnung, mindestens 12 sind. Dann hätten die eine Flugschulung machen müssen in der UdSSR. Das hätte mit dem Absturz, wann war Roswell, 47?
Ja, ich glaube 47.
Oder 51.
Also in den 40ern auf jeden
oder
Fall.
Oder 51, whatever. Wenn das nach 45 passiert wäre, hätte das Ende der 60er stattfinden können. Absolut. Es hat also auch zeitchronologisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber die Geschichte ist zu gut, um sie nicht zu erzählen. Und Annie Jacobson ist eine ernstzunehmende Frau. Ihr Buch über den Atomkrieg ist super. Ne?
Aber trotzdem ist die Geschichte natürlich so, als würde sie aus einer Twilight Zone-Folge kommen. Ja. Und ist schwer zu glauben. Also mal abgesehen davon, dass Mengele natürlich auch eine wechselvolle Geschichte da in Südamerika hat, die nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen ist, wo er auch nicht tun und lassen konnte, was er wollte.
Ich würde sagen, er war untergetaucht. Er hatte da kein Forschungslabor, wo er seine perversen Experimente nicht machen konnte. Ja. Ne?
Also das ist schwer, alles so nachzuvollziehen. Aber vielleicht bringst du uns noch mal zurück auf den Film, weil ein bisschen, muss man auch so sagen, ist Disclosure Day wie so eine langgestreckte Akte X-Folge, in der sehr viele verschiedene verschwörungstheoretische Elemente ineinander gequirlt werden, die am Ende irgendwo immer zu einem nächsten Spannungsbogen führen.
Richtig.
Aber nie zu einem roten Faden, wo du das Gefühl hast, das ist klar, es muss so sein.
Das Beknackteste, das haben wir noch gar nicht besprochen. Und das Beknackteste ist eine Szene dort, 10 Sekunden. Weißt du, welche ich meine?
10 Sekunden? Nein, ich weiß nicht, welche.
Das ist wie aus einem Teaser-Shot, den man aus dem Trailer vergessen hat zu entfernen. Warum muss Josh O'Connor durch ein Feld laufen?
Ach so, mit den Kornkreisen.
Sich Kornkreise herausbilden.
Ja, das ist tatsächlich.
Warum? Also diese Kornkreise, es ist ein reiner Teaser.
Ja, weil man das kennt.
Bedeuten narrativ überhaupt nichts.
Ja,
jetzt habe ich das Wort Narration auch benutzt, wie alle, aber egal.
Ja, vielleicht
das bedeutet das narrativ überhaupt nichts.
Nee, das überhaupt nicht. Es sollte, glaube ich, einfach nur wie so ein typischer Spielberg-Moment sein, wo er im Grunde auf die UFO-Mythologie anspielt, ne, diese Kornkreise als
deutliche Zeichen. Ja, aber der ist doch gerade am Handy. Der kriegt doch einen Anruf von von Comer Domingo, glaube ich.
Ja.
Die reden, ja, ich weiß, wer sie sind, sie wissen, wer ich bin und so. Und plötzlich bilden sich da um ihn herum die... Wer macht das?
Genau, die Frage bleibt unbeantwortet.
Beobachten ihn das? Die Aliens?
Ja.
Ist das etwa nur seine Einbildung, weil er ein Panic-Man ist?
Ja.
Macht das Colman Domingo mit dem eingefrorenen E.T. im Rollstuhl?
Mhm.
Warum? Also, und das gibt es bei Spielberg normalerweise nicht.
Mhm.
Jeder Effekt hat immer eine erzählerische Grundlage, die für die Handlung wichtig ist.
Ja, nahezu.
Diese Kornkreisszene hat das nicht. Das hat Shyamalan viel besser mit Science gemacht hat. Als ich nach Unbreakable gehört habe, okay, er dreht jetzt den Film in den Kornkreisen mit Mel Gibson, dann mit dem Mais, dachte ich, ach du Scheiße. Aber die Kornkreisgeschichte hat die hat einen Sinn ergeben bei Science.
Ja.
Ein toller Film, auf den ich mich schon freue zu besprechen. Und das hat einen Sinn ergeben. Kornkreise waren Signale. So. Hier bei Disclosure Day ergeben die Kornkreise, warum Kornkreise?
Ja, wie gesagt, also ich könnte mir nur vorstellen, dass es eine Anspielung ist auf diese Art von Mythologie. Und mich erinnert dieser Film in manchen Bereichen auch an Tenet, also weil so viel aufeinander gestopft wird, dass man auch mit Absicht nicht wirklich wissen soll, was diese Symbole bedeuten. Und letztendlich eine Geschichte zusammengefaltet ist, die ja trotzdem auf was sehr Einfaches hinausläuft. Ne? Also wir alle werden belogen, es gibt Aliens. Aliens haben anscheinend eine Art von überdimensionaler Intelligenz, die ihnen möglich macht, anders mit den Dingen um uns herum umzugehen, auch die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen kann. Warum wird das von uns Menschen genutzt? Na, weil wir eben so sind. Aber es gibt anscheinend auch nur diese drei Devices, die da im Film eine Rolle spielen. Eins davon zerbröselt am Ende dann ja auch, nachdem sie versuchen, damit alle unsichtbar zu sein.
Einer der Agenten löst sich ja auf.
Ne? Genau, ja. Das sind eher so Momente, wo man dann... Also ich habe manchmal leider lachen müssen im Kino, weil ich das Gefühl hatte, das führt irgendwo noch nicht zu dem, was man eigentlich hier will. Und die Action ist nicht unbedingt sehr konsistent in manchen Situationen. Also klar kann man daraus einen tollen Suspense-Moment machen, dass jetzt irgendwie Figuren unsichtbar sind. Da gibt es viele Filme, die sowas gut machen. In dem Film ist das einfach nur eins von vielen Effekten, die irgendwie so mittendrin sind. Und ja, ich finde das mit den Devices irgendwie auch zu sehr Teil eines Science-Fiction-Action-Films, als dass es am Ende dieser sehr harmonischen Botschaft irgendwie dienlich wäre. Ne? Also
ja.
Deswegen, also das finde ich, passt alles nicht so ganz gut zusammen irgendwie.
Ich hatte in meiner Filmkritik geschrieben, und das vertrete ich auch weiterhin, dass Spielberg seit mittlerweile 28 Jahren leider keinen Film mehr gedreht hat, der einen kulturellen Nachhall erzeugt hat, dass man deshalb über ihn weiterredet.
Das stimmt.
Das war letztmals Saving Private Ryan. Ich würde niemals sagen, dass es sein letzter sehr guter Film war. Er hat danach noch sehr, sehr gute Filme gemacht. Ich liebe AI. Ich finde War of the Worlds gut.
München.
Munich ist für mich ein Meisterwerk. Fakt ist aber, dass er seit 28 Jahren keinen Film mehr veröffentlicht hat, der einhelliges Lob erhalten hat oder als wegweisend gilt.
Mhm.
Kein Regisseur dürfte 28 Jahre lang mit solchen Budgets hantieren und völlig widerstandslos seine Projekte verwirklichen. Er hätte nie Probleme gehabt. Anders als Tarantino zum Beispiel.
Absolut.
Er hat nie Probleme gehabt, seit 28 Jahren zu drehen, was er will.
So. Was vielleicht auch nicht gut für ihn war, gerade in den letzten Jahrzehnten.
Ne? Er hat einfach zu wenig Widerspruch.
Ja.
Zu wenig Widerspruch bekommen. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Wenn du dir seine letzten Filme anguckst, ab, sagen wir mal, Tim und Struppi, 2008, das war, glaube ich, im Indiana Jones-Jahr. Nee, 11 war das, 2011. Mhm. Ready Player One.
Ja.
Auch die Fablemans. Die sehen alle top aus.
Mhm.
West Side Story, die sehen alle top aus. Aber sie bieten keinerlei Anlass, sie ein zweites Mal zu sehen. West Side Story, viele sagen präziseres, ethnischeres Casting als bei Robert Wise 1961. Aber über den Film redet man nur, weil Tarantino sagt, dass es ein Meisterwerk ist.
Und sonst gibt es auch einige Kritiker, die dem Film unterstellt haben, dass er eigentlich nicht wirklich eine Fortführung dieses ganzen Mythos ist, dass er dem Ganzen nichts Neues hinzufügen kann.
Ja.
Also, dass es ein unsinniges Remake eigentlich ist.
Die sind alle slick, die Filme.
Mhm.
Aber warum sollte man sich die Fablemans noch mal ansehen, wenn man Steven Spielberg nicht vergöttert und sagt, man will die Biografie noch besser verstehen lernen? Und das macht er seit 28 Jahren. Man muss seit 28 Jahren nicht nur Meisterwerke drehen, ne? Also James Mangold, Ron Howard haben kein einziges Meisterwerk gedreht, dürfen trotzdem teure Sachen.
Unwidersprochen.
Ja, dürfen trotzdem sehr, sehr teure Filme drehen. Mhm. Aber Spielberg, ne, 28 Jahre. Nolan ist jetzt bei 28 Jahren. Mhm. Mal sehen, ob jetzt seine schlechten 28 Jahre kommen. Sergio Leone hat seine gesamte Karriere in 23 Jahren absolviert. Ja. Niemand darf über einen Zeitraum von 28 Jahren Filme drehen, die die Welt nicht mehr bewegen. Und ich bin ja Generation Raiders. Mhm. Für der Weiße Hai bin ich zu jung gewesen. Mhm. Aber ich habe mir natürlich danach der Weiße Hai angeguckt. Ich würde sagen, zwischen 1975 und 1998 hat er Meisterwerke gedreht. Nämlich der Weiße Hai,
ja.
Raiders,
mhm.
E.T.,
ja.
Temple of Doom,
mhm.
Schindler und Ryan.
Mhm.
6 Filme. Ich würde sagen, er hat auch noch andere sehr gute Filme gedreht.
Ja, klar.
Zum Beispiel Close Encounters.
Ja.
Meinetwegen auch Jurassic Park, weil er technisch so toll ist, whatever.
Ja, wir sind halt schnell bei 8 Filmen. Ein sehr viel besseres Drehbuch als dieser Film jetzt. Und er funktioniert eben als Actionfilm genauso wie als psychologischer Film, der uns was erzählt über Familie, über Zusammenhalt. All das steckt da mit drin in diesem Film. Und klar, all diese Filme haben natürlich auch eine John-Williams-Musik, die irgendwie jedem was bedeutet. Bei diesem Film kann man nicht sagen, dass die John-Williams-Musik schlecht ist, aber sie ist halt einfach nur ein Teil des Films und mehr nicht. Ne?
Also ich bin in einigen Soundtrack-Gruppen drin in den Socials, auch John-Williams-Gruppen. Und es tut mir fast schon ein bisschen leid. Also John Williams ist Jahrgang 32, ne? Der ist 94 geworden. Ich glaube, es ist 32 oder 30? 32, glaube ich, ne? Der ist 94. Es ist völlig normal. Alles andere wäre auch absurd, dass man in diesem Alter keine melodischen Meisterwerke mehr, keine Leitmotive komponieren kann. Völlig normal. Aber diese Hagiografie, die da abgeht, das neue Meisterwerk des John Williams, das ist absurd. Es ist wirklich absurd.
Ich hab mir
Leute, bitte, also auch die im Abspann kommt eine Paraphrasierung aus der AI-Titelmelodie. Man kann sich selber zitieren, alles in Ordnung. Aber bitte, Leute, man hört doch auch gar nichts. Wo ist denn da Musik? Das sind Harmonien, die aneinander. Also ich weiß noch, wie traurig ich war, als es hieß, ich habe irgendwie hier von Indiana Jones 5, hat der Maestro dann ein extra Theme komponiert für Helena, also für Phoebe Waller-Bridge. Und sie hat in Interviews auch gesagt, John Williams hat für mich extra ein Leitmotiv komponiert, das höre ich mir mal an. Das ist eine Aneinanderkleisterung von schönen Harmonien.
Mhm.
Das ist aber keine Melodie mehr. Und mich nervt es einfach, wenn Leute. Warum kann man sich das nicht eingestehen, dass man diesem alten Herrn das einfach auch mal zutraut, dass er kein Meisterwerk mehr komponieren kann?
Ich kann mir auch vorstellen, zumindest ist mir das jetzt beim Film aufgefallen, als ich dann gleich nochmal E.T. und Unheimliche Begegnungen der dritten Art geschaut habe, dass die Musik auch anders eingesetzt wird. Also sie wird nicht, so wie du es gerade gesagt hast, mit Motiven in bestimmten Situationen für Figuren gearbeitet, sondern sie wird ein bisschen mehr in die Handlung integriert, sehr, sehr konsistent,
ja,
immer gleichartig.
Das hängt wiederum natürlich mit der analogen Art zusammen, wie Filme gedreht wurden.
Genau.
Du hast ja heute in der digitalen Postproduktion, wo du den Sekundentakt der Szenen aneinander neu glauben kannst, andere Produktionsbedingungen, denen John Williams, egal wie alt er ist, auch nicht mehr hinterher schreiben könnte.
Mhm.
Du hattest damals ein Reel, du hattest damals die Sequenzen und da konnte John Williams sein Adventures on Earth von E.T., das dieses tolle, fanfarige Schlussstück, als E.T. und Elliot und die ganzen mit den Fahrrädern fliehen und er dann in den Wald gelangt, Peter Coyote erreicht ihn nicht mehr rechtzeitig und er dann in sein UFO steigen darf. Da hast du ein Stück, das auch in der Live-Aufführung, was auch in Berlin und Wien so gewesen ist, 15 Minuten lang auf die Szene zugeschnitten ist. John Williams konnte genau gucken, so wird das auch bleiben. Das ist jetzt abgedreht. Der Cut ist auch vorbei, so bam.
Mhm.
Aber mit diesen digitalen Änderungen, mit der Postproduktion, werden Stücke zerhackselt und müssen neu zusammengesetzt werden. Deswegen hat ja zum Beispiel der letzte Star Wars-Film, Rise of Skywalker, besteht ja fast nur aus Temp-Tracks, aus John Williams eigenen vorherigen Scores, wo Leitmotive verwendet wurden, die da überhaupt nicht passen.
Das ist klar, ja. Das macht dem Film, also entzieht dem Film viel Kraft, finde ich.
Ja, der Tod des Imperators auf einmal, während sie gerade mal in den Todesstern einsteigen.
Genau.
Sowas, ne?
Als würde man im Grunde eigentlich bei den Menschen immer so Trigger-Effekte erzeugen.
Nur Trigger.
Durch die Musik. Und das ist eben Unterschied zu der Art, wie die Musik früher funktionierte bei ihm, eben wie du sagst, in Star Wars oder Indiana Jones. Teilweise ist das ja auch Mickey Mousing, also die Musik wird eingesetzt, um bestimmte Arten von Bewegungen und Handlungssprünge zu zeigen und hörbar zu machen. Ne?
Hans Zimmer hat ja die Geigen als Staccato eher perkussives Instrument ja etabliert mit Batman damals. Das macht John Williams jetzt leider auch. Aber ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn einfach sein Chefdirigent gesagt hat, John, ruh dich mal aus, wir machen das schon. Also bei allem Respekt.
Ne? Da hast du schon recht. Also es ist sehr ein sehr undirekter Soundtrack. Einer, der nicht auffällt eigentlich. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn mir jetzt demnächst nochmal anhören. Einfach so, um den Film in Erinnerung zu holen. Man wird natürlich schon sehen, dass da einfach irgendwas fehlt. Etwas, ja, das einem das Gefühl vermittelt, der Film hat eine Melodie, die den Film trägt, oder hat ein Motiv, das den Film trägt. Das ist nicht der Fall. Das muss man einfach so klar sagen. Aber um auf den Film nochmal anderweitig zurückzukommen, ich habe schon das Gefühl, dass Spielberg eigentlich eher zu den Regisseuren gehört, die das Finale als etwas sehr Ernstes nehmen, die wirklich auch Meister darin sind, im Finale etwas zu bewirken, das allen irgendwie nachhängt. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht bei Disclosure Day auch das Erste ist, was geschrieben wurde, um alles reinzusetzen in Energie, dass da irgendetwas passiert mit uns Zuschauern. Und man musste auch zumindest zustimmen, dass die letzten Minuten doch sehr spannend sind. Und man will auch wissen, in welche Richtung sich das entwickelt, auch wenn eigentlich dann doch nicht mehr so viel passiert. Ne? Aber wenn ich das nochmal vergleiche mit E.T. und wenn ich das nochmal vergleiche mit Unheimliche Begegnung der dritten Art, dann ist da doch ein Unterschied da.
Also, das ist verständlich.
Denken wir nur an die Fahrradszene. Das ist perfekt komponiert. Es ist unmöglich für dich als Zuschauer in der Situation nicht absolut gerührt zu sein, weil es der Film von dir verlangt. Das ist in diesem Film nicht so. Diese Rührung ist zu vergeistigt, zu
allein auch aus folgendem Grund. Der Anblick eines Außerirdischen ist für die Figuren der Höhepunkt ihres Lebens, so wie es für uns als Menschen Höhepunkt unseres Lebens wäre, ein Alien zu sehen. Für einen Kinozuschauer ist der Anblick eines Alien nicht der Höhepunkt. Deswegen sieht Elliot E.T. ja auch schon nach ungefähr 10 Kinominuten. Der Höhepunkt besteht, wie du es gesagt hast, in den Verfolgungen mit dem Alien, die Freundschaft zwischen denen.
Genau.
Der Höhepunkt des Films, bei Close Encounters würde ich ein bisschen davon abweichen. Da würde ich sagen, der Anblick der Aliens ist schon ein Höhepunkt.
Ja.
Liegt natürlich auch mit dem Kinojahr 77 zusammen, in dem man generell faszinierter gewesen ist oder vielleicht noch nicht so viele gute Aliens gesehen hat.
Genau.
Aber auch da besteht ja vor allen Dingen der Höhepunkt daran, dass in der Frage, ob man sich mit Richard Dreyfuss identifizieren will als jemand, der den Aliens zuliebe seine Familie verlässt. Aber wenn du als Höhepunkt eines Films allen Ernstes glaubst, wie Steven Spielberg es anscheinend tut, dass die Darstellung eines Alien ausreicht, um nach 150 Minuten als Kinozuschauer ein Belohnungsgefühl zu empfinden, dann hat er sich verdammt nochmal extrem getäuscht. Ich habe auch keine Kritik gelesen, selbst in denen, die den Film loben. Ich habe keine Kritik gelesen, der ein Rezensent geschrieben hat, ey, nach 150 Minuten war ich baff damit belohnt worden, endlich dieses Alien zu sehen. Nein, das ist natürlich eine Enttäuschung.
Und ohne jetzt zu spoilern, es gibt am Ende dann eben auch noch eine Art der Kommunikation zwischen dem Alien und den Menschen. Und das endet dann im Grunde komplett offen.
Ja.
Man weiß nicht, was diese Kommunikation bedeutet. Und ich weiß nicht, ob der Film sich eigentlich einen Gefallen damit tut oder nicht, weil es eigentlich nicht nötig ist, am Ende, nachdem all das sich ja aufgelöst hat in diesem Disclosure-Day-Prinzip, dann noch etwas Geheimnisvolles mit reinzubringen, was eigentlich überhaupt nicht deutbar ist. Weil das
ja, ist er will uns natürlich eine Anleitung geben, dass wir jetzt selber make up your mind, dass wir jetzt selber halt irgendwie, okay, wir überlegen. Mir hat das natürlich gearbeitet. Ich habe mich gefragt, okay, was können die Aliens wohl gesagt haben? Listen. Aber auch, dass Emily Blunt am Ende sagt, listen. Das zeigt ja schon die Direktive, dass die Aliens sich über uns fühlen. Ne? Listen. Hör zu, wir sagen jetzt, was ihr machen müsst. Hilfe zur Selbsthilfe, okay. Ne? Aber natürlich, ich weiß, was du meinst. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass sie die Weltformel vielleicht verraten oder so, oder wie man eine interstellare Reise machen kann oder so. Aber das werden die wahrscheinlich nicht machen. Ne? Ich kann nur noch mal sagen, also Spielberg hat sich hier wirklich getäuscht. Spielberg hat sich wirklich getäuscht, darin zu glauben, dass es faszinierend genug ist, sich belohnt zu fühlen, wenn man einfach ein Alien nach 150 Minuten sieht.
Und das tut es einfach wirklich nicht, sondern
Es
ist nur ein Alien unter vielen. Es wirkt natürlich imposanter als die anderen, die man kurz so in Szenen zwischendrin gesehen hat. Aber es ist natürlich trotzdem kein Handlungsträger mehr, sondern einfach nur noch ein Gimmick am Ende des Films. Und das macht das ein bisschen schade, weil damit hätte Spielberg anders arbeiten können insgesamt.
Also ich glaube, er hat noch viele Jahre, erst wird 80, das ist ein hohes Alter, aber seine Eltern sind sehr alt geworden und er wirkt fit.
Das ist wahr.
So wie Ridley Scott.
Und ich habe das Gefühl, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, man geht in diesen Film, wenn man viele Spielberg-Filme gesehen hat, immer mit so einem positiven Gefühl rein, weil man weiß, es ist ein neuer Spielberg-Film, man freut sich darüber. Es ist ein
Event.
Genau, es ist ein Event. Ich war übrigens im Kino, hatte ich dir, glaube ich, schon erzählt, nur mit Leuten, die über 50 sind. Das ist vielleicht deswegen entscheidend, weil man fühlt in diesem Film, dass Spielberg es will, eine andere Generation mit seinen Themen irgendwie zu beeindrucken. und es vielleicht für eine jüngere Generation zu transportieren, die damit einfach nicht mehr so haushalten, in deren Film all das keine Rolle spielt. Und deswegen natürlich auch dieses Alien-Thema. Man muss das ja auch großzügigerweise sagen, es gibt nicht nur die Alien-Filme von Steven Spielberg, die jeder kennt, sondern im Grunde spielen in seinen Filmen eigentlich Aliens als Symbolfigur immer eine Rolle, egal was es ist. Der weiße Hai ist im Grunde eine Alien-Figur. Man könnte es sogar bis zu Schindlers Liste nehmen, wo man sagt, die Juden stehen auch für eine Art von Fremdheit, für eine Art von Ausgestoßenheit, aber für etwas, das uns immer konfrontiert mit Dingen, die wir an sich irgendwie falsch machen und auf die wir reagieren müssen. Ne? Da macht der Film auch nichts anderes jetzt, als das, was die vielen anderen Filme bei ihm auch schon tun.
Ja, ist richtig. Es war, gab letztens ein Interview gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, da wurde Spielberg darauf hingewiesen, dass er ja noch nie einen Film gedreht hat, der im Weltraum spielt. Und er meinte, ja, das stimmt.
Stimmt, ne? Es gibt keine einzige, auch keine Weltraumszene oder so vielleicht.
Naja, es gibt den Roy Neary, also Richard Dreyfuss, der in der Spielberg, im Spielberg-Edit von Close Encounters einmal im Raumschiff zu sehen ist.
Ja.
Auch eine sehr ernüchternde Szene, weil sie einfach nur so eine Art, wie so ein Marriott-Hotel Bogen zeigt, wo Fahrstühle runterfahren.
Ne? Also so wie im Sport, du zeigst das Kabine nicht, du zeigst nicht das Innere eines Raumschiffs.
Ja, er wollte das Versprechen einlösen, konnte es aber dann nicht einlösen. Also ich glaube, dass Spielberg noch viele gute Jahre hat, aber mit jedem weiteren Film, den er dreht, muss man sich davon verabschieden, dass er nochmal die Welt bewegen kann.
Ja.
Und klar, es sind die Szenen zu sehen, in denen jüngere Leute, aber auch, was ein bisschen plakativ wirkt, ukrainische oder russische Soldaten an so einem Lagerfeuer in ihr Handy gucken.
Ja.
Und die relativ nüchtern dem entgegen. Vielleicht ist es auch ein Kommentar Spielbergs, wie wir Medien konsumieren und mit welcher Teilnahmslosigkeit oder Passivität wir das mitnehmen.
Ja. Das könnte ja im Grunde auch eine Kritik dieses Films sein, dass sie sagt, wenn wir jetzt praktisch das größte Geheimnis der Welt enthüllen, ihr seid so gequält von eurer Art und Weise, wie ihr mit sozialen Medien, wie ihr überhaupt konsumiert, dass ihr das überhaupt nicht mehr wertschätzen könnt und dass für euch das nur ein Faktor von vielen wäre. Aber das macht der Film natürlich trotzdem nicht. Das ist ihm, glaube ich, zu weit gedacht.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man so will, Spielberg schafft es schon, irgendwo wieder zurückzukehren zu dem, was ihn irgendwo mal ausgemacht hat. Also vielleicht können wir wirklich erwarten, dass es noch ein Spätwerk gibt, das in eine ganz eigene Richtung geht. Und dass das nochmal erneuert, was er irgendwann einmal begonnen hat, ne, in den 70er Jahren. Und das ihn auch so berühmt gemacht hat als Regisseur.
Ja, ja. Was würdest du dem Film geben?
Also ich tue mich sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Momente, wo ich sehr viel Sympathie für den Film habe. Ich finde, die Action-Szenen sind sehr gut inszeniert, auch wenn sie manchmal komisch aussehen durch die CGI-Einsatz. Andererseits gibt es viele unfreiwillig komische Varianten. Der Film erzählt viele Dinge, die man bei Spielberg eh schon mal gesehen hat. Er wiederholt sich enorm. Er ist nicht schlecht besetzt, aber manchmal vielleicht wirkt es komisch, wie er besetzt ist. Das muss man so sagen. Also das gilt auch, wie du vorhin sagtest, für die Tochter von Bono. Ob das nicht auch vielleicht einfach nur so eine Zufallssache ist.
Ich hatte sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen in The Nick, weißt du, der Steven Soderbergh-Serie über New Yorker Krankenhäuser um die Jahrhundertwende, ne? Mit nicht Owen Wilson, sondern Clive Owen war das.
Genau, ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich gehe in Spielberg-Filme mit einem grundsätzlichen Wohlwollen herein.
Mache ich immer. Ich habe das immer schon getan. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon mal darüber geredet, selbst in seinen wahrscheinlich schlechtesten Film, The BFG.
Genau.
Habe ich versucht, am Anfang mit Wohlwollen zu sehen, als das Mädchen da von dem Riesen rausgeholt wird aus ihrem Waisenhauszimmer und wie er dann über die britischen Landschaften trampelt und so. Aber als sich die Riesen dann begonnen haben, gegenseitig durch die Gegend zu werfen und dann alle am Ende nur rumfurzen, dachte ich, okay, das muss doch
echt. Aber das ist tatsächlich ganz Teil der Handlung eigentlich, wie sie bei Roald Dahl ist. Also das ist nicht überraschend, aber der Film fehlt trotzdem das Harsche und der Humor, der die Erzählung von Dahl ausmacht. Weil Spielberg diese Art von Humor gar nicht beherrscht. Das ist nicht Teil seines Programms.
Der kann ja generell nicht Humor. Wie hieß nochmal dieser Regisseur, der nach diesem Babylon-Film so abgekackt ist? Whiplash und dann diese LA-Geschichte.
Damien Chazelle heißt er so?
Ja, der ist ja seltsam. Wie hieß der Film? Babylon? Oder?
Babylon.
Der ist ja so gefloppt, dass er jetzt Probleme hat, seine Sachen zu finanzieren. Stell dir vor, der hätte The BFG gedreht. Der hätte nie wieder einen Fuß in Hollywood. Deswegen, also dieses Wohlwollen über Spielberg und solchen Sachen, ey, ich kann das nach Filmen, ne? Danach hat er dann Ready Player One gemacht, der 600 oder 700 Millionen eingespielt hat, Break-Even, gut und so weiter. Ne? Aber im Grunde genommen dürfte es ihm, wenn er nicht Spielberg wäre, diese Budgets nicht mehr geben.
Er ist ja auch kein 1-Milliarde-Dollar-Einnahme-Typ mehr. Das würde auch nicht passieren. Er hat aber mit Fableman natürlich den Film gedreht, den er unbedingt drehen musste. Einer, der praktisch noch einmal biografisch aufräumt, der erklärt, wer ist er eigentlich als Künstler, der im Grunde eine magische Biografie ist.
Ja, aber ein sehr schöner Film. Er ist wie Scorsese, er wird mannigfach pflichtnominiert bei den Oscars, um auch nur einen zu bekommen.
Ja.
Das ist bei den beiden inzwischen Standard.
Das stimmt, weil sie einfach ein Stein im Brett haben, ne? Weil man auch Hollywood weiß ja gewissermaßen, was sie ihnen Spielberg verdankt. Das muss man einfach dazu sagen. Spielberg ist mit der Weiße Hai der Erfinder im Grunde des Blockbuster-Kinos. Und das Popcorn-Kino an sich, was natürlich ironisch anmutet, wenn man bedenkt, dass er angefangen hat als Teil des New Hollywood. Mhm. Aber er ist aber auch immer einer gewesen, der die Zeit, in der er Filme macht, irgendwo spiegeln konnte. Bei Unheimliche Begegnung der dritten Art hast du ja eine Spiegelung auch dieser Zustände um Watergate, Nixon und so weiter, um ein Amerika irgendwo in der Desorientierung. Dieser Film jetzt, Disclosure Day, arbeitet schon ein bisschen damit, unsere Zeit zu filtern und zu erklären, Amerika ist an so einem Punkt angelangt, in dem sich niemand mehr traut, irgendwie miteinander zusammenzuarbeiten, in dem sich eigentlich alle misstrauen, in dem Gewalt an der Tagesordnung sein kann, in dem, so zeigt es der Film uns ja eigentlich, jederzeit möglich ist, dass wir wieder einen Krieg führen können.
Ja, naja, es wird ja gesagt, ich weiß nicht, ob es Josh O'Connor ist, ich glaube, Josh O'Connor sagt ja irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es Colin Firth, also sagt ja irgendwie, ja, Wardex, diese Geheimorganisation, was ist denn da mit der Regierung und so? Und dann heißt es irgendwie, na, der Präsident ist eh nur 8 Jahre im Amt, der erfährt von den Aliens nichts. Das ist anders als bei Bill Pullman in Independence Day.
Wollte ich auch gerade sagen, genau, ne? Das
fiel mir ein. Als sein Lakai eben sagt irgendwie, natürlich erfahren sie es jetzt unfreiwillig davon, dass wir Aliens hier haben, denn absolute Glaubwürdigkeit, die hätte ihnen gefehlt. Wenn sie vor der Presse oder vor allen anderen Menschen sagen müssen, nein, es gibt Roswell nicht und wir haben keine Aliens. Wenn sie gewusst hätten, dass wir ein Alien haben, hätten sie es niemals mehr glaubwürdig sagen können.
Und so B-Movie-haft dieser Film ist, aber wenn man in diesem Film bei der Area 51 ankommt, dann bist du als Zuschauer trotzdem staunend im Kinosaal.
Richtig.
Weil du denkst dir, ich sehe jetzt etwas, das habe ich so noch nie gesehen.
Genau.
Und das ist doch krass, dass mit dem so gearbeitet wird. Und dieser Film schafft nicht eine Sekunde genau das zu erreichen, was Roland Emmerich in seiner B-Movie-Haftigkeit einfach mit links eigentlich hinkriegt.
Ne? Spielberg hat ja die Area 51 gezeigt in Crystal Skull, als er dann dieses Lagerhaus, in dem auch die Bundeslade gelagert ist und das Alien dort zeigt. Ich liebe das. Also ich bin ja großer Fan von Kingdom of the Crystal Skull. Ich finde,
du bist bisher der einzige große Fan, den ich von diesem Film
gibt. Ich weiß, oder? Also ich finde, er wird eigentlich erst dann schlechter, als es in den Dschungel geht. Aber bis Arne und ich beim Spielberg-Ranking da angekommen sind, können noch ein paar Jahre ins Land vergehen. Aber da zeigt er die Area 51. Ja. Da zeigt er auch einen Hochgeschwindigkeitszug, auf dem Indiana Jones sich ja prügelt da mit dem Russen und so. Also die Experimente. Also es geht ja, bei Area 51 wird ja vor allen Dingen deshalb, oder wird ja vor allen Dingen für die, ne, nicht für Alien-Technologie genutzt, sondern halt für das Ausprobieren von Hochgeschwindigkeiten. Mhm. Dafür ist die Area 51 ja nicht gerade gut. Und das wird da halt auch gezeigt. Mich hat's überzeugt.
Ja, ich würde wahrscheinlich am Ende schon bei 3,5 Sternen rauskommen.
Tatsächlich.
Weil ich das grundsätzlich glaube, dass vieles von dem, was da drin steckt, eine Art von altmodisches Hollywood-Kino ist, das schon bewahrt gehört und das Spielberg auch beherrscht auf eine Art, wie sie eigentlich viele Regisseure in seiner Klasse, aber auch 1 oder 2 Generationen unter ihm, eigentlich nicht mehr so beherrschen. Es ist vieles, was in dem Film nicht stimmig ist, das muss man zugeben, aber es ist eben, und das ist ganz wichtig, ein Film, der erzählt was Neues. Es ist keine x-te Verfilmung von irgendeinem Buch, was jeder kennt. Es ist kein Superheldenmist, es ist also so wie Ready Player One.
Es ist kein IP-Film.
Genau, ja, wo es einem irgendwelche Anspielungen, Trigger, sonst was geht, was jeder kennt oder eben nicht. Das ist in dem Film nicht der Fall. Also er will eigentlich eine Geschichte erzählen. Er scheitert aber leider daran, dass er nicht wirklich eine gute Geschichte hat. Das muss man so sagen. Und dann kann man auch so viel gut inszenieren, wie man will. Am Ende ist es halt wichtig, dass man irgendetwas hat, was die Menschen, uns Zuschauer, beeindruckt. Und das tut dieser Film leider nicht.
Ich gebe dem Film 2,5 Sterne. Es ist nicht sein schlechtester Film.
Nein.
Das ist eine BFG. Und The Terminal hat mich auch totgelangweilt. Aber es ist sein enttäuschendster Film, weil die Ambitionen so groß sind.
Das stimmt. Also da wollte Spielberg noch mal wissen. Und wir wissen jetzt, es reicht nicht aus.
In der Form. Okay, in dem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, Marc.
Dankeschön, war schön, hier zu sein.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.